Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir uns und unser Wohlbefinden stärken? Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Nora Dietrich. Nora bezeichnet sich selbst als Mental Health Expertin. Sie ist Psychotherapeutin und Speakerin für das Zukunftsinstitut. Der Fokus ihrer Arbeit liegt darauf, Organisationen zu inspirieren und dabei zu unterstützen, Arbeitsumgebungen zu schaffen, die das psychische Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen fördern. Denn Arbeitszufriedenheit ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für unser persönliches Wohlbefinden und Unternehmen mit gesunden Organisationskulturen erzielen 3-mal höhere Renditen für ihre Aktionäre als solche mit weniger gesunden Kulturen. Win-win für alle also. Ich habe mit Nora darüber gesprochen, welche Arbeitsbedingungen unsere mentale Gesundheit fördern und was Organisationen tun können, um das Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen zu steigern. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Nora Dietrich. Herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du da bist.
Danke dir, dass ich dabei sein darf.
Nora, du bezeichnest dich selbst als Mental Health Expertin. Warum?
Ja, wahrscheinlich, weil ich rein von meiner Biografie her eine psychologische Psychotherapeutin bin für Verhaltenstherapie und irgendwann diesen Sprung gewagt habe, das Wissen in die Organisationswelt zu kippen, um mal zu gucken, was passiert. Das heißt, mentale Gesundheit ist natürlich das, womit ich mich seit vielen, vielen Jahren, mehr als 15 Jahren jetzt beschäftige und was mein Herz mit ganz viel Freude füllt. Und ich glaube, da habe ich einfach über die Jahre sehr viel Wissen und Tiefe und tolle Gespräche führen dürfen, um zu sagen, ja, ich glaube, ich weiß relativ viel darüber und hoffe, dass ich das in die Organisationswelt bringen kann, damit wir Gesundheit nicht mehr nur als ja nice to have sehen, sondern als etwas, was essentieller Grundbaustein einer gesunden Organisationskultur sein muss, um ja in die Zukunft zu steuern.
Warum ist denn das Thema Mental Health für dich am Arbeitsplatz besonders relevant? Also warum siehst du einen großen Bedarf in den Organisationen, dieses Thema zu adressieren?
Ich glaube, dass wir einen Haltungswandel brauchen. Also wir verbringen unglaublich viel Zeit bei der Arbeit. Ungefähr 80.000 Stunden unseres Lebens, ein Großteil unseres Alltags, findet eben dort statt, in den Beziehungen vor Ort, in den Dingen, die wir gemeinsam gestalten, aber auch die Konflikten, denen wir begegnen aufgrund unserer Zusammenarbeit. Und die Frage ist, wie können wir das vielleicht so menschlich, nahbar und gesund wie möglich machen, damit wir dort nicht nur Energie geben, sondern vielleicht auch Energie zurückbekommen. Also so ein bisschen weg von der rein extrahierenden Organisationskultur hin zu einer regenerierenden Organisationskultur, die uns tatsächlich auch nährt und unsere Bedürfnisse fördert, statt dass wir immer das Gefühl haben, okay, ich muss das alles in mein Privatleben schieben, dort meine Energiebatterien wieder auffüllen und im Job geht es wirklich nur um geben, geben, geben. Und ich glaube, dass diese Balance und dieses integrative Denken, also dass Arbeit und Leben, also Arbeit ist Leben, das ist Lebenszeit, dass wir das nutzen können, um zu wachsen, um beieinander anzukommen, um soziale Systeme zu verändern, um die Zukunft zu gestalten. Und dafür braucht es ganz viel Energie. Und ich glaube, mentale Gesundheit ist so ein Treiber dafür, genau das zu etablieren. Und ich glaube, es braucht eben diesen Haltungsswitch von Gesundheit ist nicht nur nicht krank werden. Also es geht nicht nur darum, keinen Burnout zu bekommen oder nicht in der Depression zu landen, sondern es geht wirklich darum, Gesundheit proaktiv zu fördern und zu verstehen, dass auch im Job Vehikel liegen, die uns Sinnstiftung geben können, die uns Beziehung geben können, die uns so ein Gefühl von Impact geben können. Alles Facetten, die für ja mentale Gesundheit ganz, ganz essentiell sind. Ich glaube, darum geht es, Organisationen dafür bewusst zu machen und ihnen auch die Tools an die Hand zu geben. Wie setze ich das denn tatsächlich um im Alltag?
Ich habe ja in der Einführung gesagt, dass Unternehmen mit einer gesunden Organisationskultur bis zu 3-mal höhere Renditen für ihre Aktionäre erzielen als weniger gesunde Unternehmen. Wie genau sieht denn so eine gesunde Organisationskultur aus? Was ist das?
Spannende Frage. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das erstmal etwas ist, was wir als Organisation selbst definieren müssen. Wenn ich zum Beispiel in Strategieberatungsprozesse komme, dann gibt es häufig überhaupt gar keine Definition, was Gesundheit eigentlich ist. Ja, natürlich gibt es die Copy-Paste-Version von der WHO, die wir dann auf eine Folie schreiben und sagen, das ist Gesundheit. Aber die Frage ist, was bedeutet denn Gesundheit bei euch? An welchen Verhaltensweisen würdet ihr festmachen, dass ihr gesund zusammenarbeitet versus ungesund? Denn tatsächlich ist das für uns unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Arbeitspräferenzen. Das sieht man vor allen Dingen zum Beispiel, wenn wir KollegInnen mit neurodiversen Hintergründen haben, die für die bedeutet gesundes Arbeiten vielleicht etwas ganz anderes als für mich persönlich. Das heißt, erstmal sich als Team auf den Weg zu machen und zu sagen, was bedeutet Gesundheit? Aus welchen Facetten wollen wir oder auf welchen Ebenen wollen wir die spüren können und an was machen wir sie fest? Und allein der Punkt wird von vielen Organisationen schon übersprungen. Das heißt, wir kaufen dann wild irgendwelche Dinge ein, externe Provider, die dann zum Beispiel Coaching oder Therapie anbieten und das ist super, aber das hat noch wenig mit unserer Identität als Organisation zu tun. Und für mich, wenn ich mal ganz global spreche, was Gesundheit eigentlich bedeutet, dann bedeutet das, dass unser Arbeitsdesign, also die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Projekte akquirieren, wie wir sie aufsetzen, wie wir sie umsetzen, wie wir gemeinsam lernen, wo Feedback stattfindet, wo Wachstum stattfindet, wo diese zwischenmenschliche Komponente stattfindet, all das ist Teil einer gesunden Organisation. Und viele Organisationen arbeiten häufig am Kapazitätslimit. Die gucken eben, wie viele Schultern haben wir und wie viel Last können wir auf diese Schultern laden, damit wir gerade noch so durchkommen und möglichst ein hohes Wachstum dabei erzielen, ohne zu fragen, wie langfristig können wir das denn halten? Ist das nachhaltig, immer am Rand, kurz vor knapp zu arbeiten? Das heißt, gesunde Organisationen haben dafür ein Bewusstsein, wie viel Last ist tatsächlich möglich für die Schultern, die dort sind, haben ganz spezifische Formate, in denen wir zurückschauen, Retrospektiven machen, lernen, in denen wir kritisch hinterfragen dürfen, auch den Status quo und auch Machtgefüge kritisch hinterfragen dürfen, die ganz bewusst eine psychologisch sichere Kultur bauen, wo wir offen Themen ansprechen dürfen, Verletzlichkeit zeigen dürfen. Das sind alles Facetten, die uns gesünder werden lassen. Also immer dann, wenn ich authentisch sein darf, wenn ich mich verbunden fühle mit dem Menschen, mit dem ich arbeite, wenn ich nicht das Gefühl habe, nur Fassade zeigen zu müssen, oder Aspekte von mir geheim halten zu müssen, immer dann zahlt das auch auf Gesundheit ein. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Schnittstellen, an denen wir Gesundheit denken können. Von ganz strategisch bis ganz operativ. Also wie findet das Meeting am Dienstagmittag eigentlich statt? Wie ist das Meeting designt? Haben wir das Gefühl, das Meeting macht Sinn? Ist es kurz genug? Hat jeder was zu sagen? Sind alle Informationen dort? Sind wir gut vorbereitet? Das sind alles Mikrostressoren oder eben auch mikropositive Gewohnheiten, die Gesundheit fördern können. Das heißt, wir können das wirklich auf allen Ebenen sehen, fördern und tatsächlich strategisch designen. Und die wenigsten Organisationen machen das heute so, sondern viel entsteht einfach, so im täglichen Tun.
Deiner Erfahrung nach, wie hoch ist denn der Anteil an Unternehmen in Deutschland, die überhaupt ein Bewusstsein für dieses Thema haben, für eine gesunde Organisationskultur und dass es wichtig ist, Mental Health im Unternehmen zu fördern?
Also ich glaube, das Bewusstsein ist auf jeden Fall gestiegen. Ich würde sagen, vielleicht ein Drittel aller Organisationen haben wirklich verstanden, worum es geht und vor allen Dingen, warum es darum geht. Das heißt, in meiner Bubble habe ich das Gefühl, das sind 100%, die haben alle Ahnung, die wissen alle, das ist wichtig und manche von denen haben sich auch schon auf den Weg gemacht. Aber das stimmt natürlich nicht, weil allein wenn wir uns so Trends angucken wie New Work, der jetzt seit den 70ern durch die Organisationswelt kursiert und ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben, selbst da ist es so, dass 2/3 aller Mitarbeitenden davon noch nichts gehört haben. Also man muss immer gucken, okay, was passiert in meiner Bubble versus was passiert außerhalb der Bubble. Und ich glaube, bei Gesundheit haben wir da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber wir sehen immer mehr Organisationen, die sich auf den Weg machen. Also viele Organisationen haben schon irgendeine Form von zum Beispiel Employee Assistance Programm, also ein Programm, wo ich mich anonym an jemanden wenden kann, der mich unterstützt in schwierigen Situationen. Aber viele Organisationen haben es eben noch nicht strategisch übersetzt in ihre kulturelle Transformation. Das heißt, die Art der Zusammenarbeit, die Art des persönlichen Arbeitens, die Art der Selbstführung, da ist es bei den wenigsten Organisationen heute schon etabliert.
Und dabei hilfst du ihnen dann?
Genau, das versuche ich. Erstmal zu gucken, wo stehen wir denn? Wie geht's euch eigentlich? Also wirklich häufig beginnt das tatsächlich mit einer Datenerhebung. Du kennst das ja selbst auch, ne? Aus der Forschung, wie wichtig ist es, erstmal zu wissen, was ist denn unsere Baseline? Von wo aus starten wir denn? Und was sind denn auch tatsächlich die Bedürfnisse der Mitarbeitenden? Also anstatt jetzt nur wild irgendwelche Benefits auf das Problem zu gießen, was dann aber nicht die Wurzel des Problems packt, das hilft dann häufig wenig, ne? Sondern tatsächlich erstmal zu fragen, was macht uns krank oder was ist ungesund, was wünscht ihr euch und dafür dann spezifische Maßnahmen abzuleiten, ist super wichtig.
In diesem Podcast sprechen wir ja darüber, was unser persönliches Wohlbefinden beeinflusst und wie wir nachhaltig, glücklich und zufrieden leben können. Was sind denn deiner Erfahrung nach die zentralen Faktoren für Wellbeing im Job? Wann sind Leute im Job zufrieden und glücklich?
Ich glaube, für mich ist der Dreh- und Angelpunkt Beziehung. Also zum einen die Beziehung zu mir selbst, aber vor allen Dingen auch die Beziehung zum Team und die Beziehung zur Gesamtorganisation. Also habe ich das Gefühl, ein echter Teil zu sein, der auf Augenhöhe agieren darf und der sich zugehörig fühlt. Also das ist dieses, ne, Wort Belonging auf Englisch, aber eben auch das Gefühl von Relationship. Also weil für mich passiert alles zwischen den Menschen. Und wenn wir Menschen fragen, warum sie gehen, liegt es häufig nicht nur am Geld oder der Rolle, sondern primär daran, dass sie das Gefühl haben, nicht wertgeschätzt zu werden, unsichtbar zu sein, für selbstverständlich genommen zu werden, dass es Konfliktlinien gibt, die nie geklärt werden, weil die Organisation gar keinen Muskel hat, wie wir mit Konflikten umgehen oder mit Spannungen umgehen können. Und das ist ja eben häufig das, also das kennt jeder wahrscheinlich, wir kommen dann irgendwann gestresst nach Hause, sind genervt und kotzen uns erstmal vor unserem Partner aus und das ist selten, dass wir sagen, oh ja, die E-Mail war zu lang oder das Excel hat nicht funktioniert, sondern es ist irgendwas Zwischenmenschliches, ne? Die Kollegin, die mich übergangen hat oder die Chefin, die, ne, schon wieder nicht an mich gedacht hat bei der Beförderung oder der Kunde, der mich nervt. Also es geht häufig um den Beziehungsaspekt und das ist, glaube ich, was wir heute bewusster haben, also wie wichtig diese Soft Skill in Häkchen Facette des Jobs ist, aber ich glaube, da liegt ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Bedürfnis, was uns gesund werden lässt. Ne? Also eben das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Unterstützung, das Bedürfnis nach Wachstum, auch das kann ich nicht alleine in meinem Vakuum machen, dazu brauche ich ein System, das mir das erlaubt. Auch das Bedürfnis nach Gesundheit, auch das ist nur möglich, wenn mein Gegenüber mir erlaubt, dass ich eine Grenze setzen darf, sonst kann ich so viel Nein sagen, wie ich will. Also es entsteht immer in der Dynamik und das ist für mich einer der Hauptfaktoren tatsächlich. Esther Perel sagt es so schön, ne? The quality of our relationships determines the quality of our lives. Und ich glaube, das stimmt. Und das stimmt auch im Job.
Aber es ist eben auch eine Facette. Ja. Absolut, aber es ist die wichtigste Facette. Also es gibt ja zahlreiche Studien, die tatsächlich zeigen, dass zwischenmenschliche Beziehungen der wichtigste Einflussfaktor auf Jobzufriedenheit sind, weit vor Gehalt, Verantwortungsbereich, Ganzheitlichkeit der Aufgabe. Also das ist tatsächlich, genau wie du sagst, zentral. Und vor allem die Beziehung zur Chefin oder zum Chef, das ist die allerwichtigste Beziehung. Und Leute gehen vor allem, genau wie du sagst, aus dem Grund, dass sie mit ihrem Chef oder ihrer Chefin keine gute Beziehung haben. Und es gibt eine ganz interessante Studie von Bryson und McCarron aus dem Jahr 2016. Da haben die Forscher den Probanden eine App zur Verfügung gestellt, mithilfe derer sie tracken konnten, wie sie sich gefühlt haben im Laufe eines Tages, während sie unterschiedliche Aktivitäten ausgeführt haben. Und die haben irgendwie 39 verschiedene Aktivitäten untersucht. Und die einzige Aktivität, bei denen es den Befragten noch schlechter ging als während der Arbeit, war, als sie krank im Bett lagen. Wow. Und ich finde, das ist so eine echt aufrüttelnde Erkenntnis, wenn du denkst, du machst eigentlich alles lieber als arbeiten. Nur krank im Bett liegen ist dann irgendwie schlimmer.
Wow, ja, die Studie kenne ich noch gar nicht. Super spannend. Ne? Also, dass es für viele von uns einfach so ein To-Do ist, was wir zu tun haben, aber was nichts was nichts Aufwertendes gibt, was nichts Nährendes ist. Und das ist total schade, weil, wie gesagt, wir verbringen so unglaublich viel Zeit dort und wir geben ja auch ganz viel von uns, unsere Ideen, unsere Kreativität, unsere Energie. Und deswegen ist immer die Frage, wie schaffen wir denn einen Arbeitsort, wo sich das verändern kann? Und wie bringen wir Menschen auch Beziehungskompetenz bei? Weil auch das ist natürlich was wir nicht einfach erwarten können, dass wir damit auf die Welt kommen und plötzlich, ne, können wir das, sondern auch dafür braucht es Förderung. Wie schaffe ich Vertrauen? Ne? Alle rufen gerade laut, psychologische Sicherheit, Vertrauen. Und ja, nun, ich höre diese Buzzwörter überall, aber die Frage ist, was bedeutet das denn? Also wie schaffe ich denn Vertrauen, wenn ich jetzt heute vor dir sitze? Was kann ich ganz konkret machen, damit du weißt, ich meine das ernst? Ne, dass ich dich wirklich sehen will, dass ich hinter dir stehe. Und ich glaube, da vor allen Dingen Führungskräfte haben da häufig einfach ja, Wissens- oder Skill-Lücken, weil sie das nie gelernt haben und vielleicht auch nie vorgelebt bekommen haben.
Das heißt, in den Unternehmen ist es eigentlich die Aufgabe der Führungskräfte, diese zwischenmenschlichen Beziehungen zu fördern, auch im Team. Oder wer macht das? Wer kümmert sich darum? Weil am Ende, wenn ich sage, es ist wichtig, dass es mir in der Arbeit gut geht, wenn ich mich mit den Kollegen gut verstehe, dann könnte ich auch denken, naja gut, was kann das Unternehmen denn da jetzt konkret machen, damit es mir in meinem Team besser geht und ich lieber mit den Kollegen ratsch oder eine Tasse Kaffee trinke? Was empfiehlst du Unternehmen bei diesem Punkt? Mhm.
Also ich glaube, natürlich geht es uns alle was an, ne? Also weil das ist ja immer so ein bisschen das Credo, ich kann keine Person ändern, aber ich kann die Dynamik, also die Beziehung zu dieser Person verändern. Und das ist ja auch zu Hause so. Also wir haben ja immer ein Mitspracherecht, wie ein Gespräch verläuft. Wir haben immer ein Mitsprache- oder ein Gestaltungsrecht, wie wir aufeinander reagieren. Und für mich gibt es da Interventionsmöglichkeiten auf allen Ebenen. Also wenn wir beim Individuum anfangen, geht es natürlich ganz viel darum, wer bin ich eigentlich und warum? Also was ich häufig mache mit Mitarbeitenden, aber auch mit Führungskräften, ist so die Frage, okay, was ist denn meine Beziehungsbiografie? Was habe ich denn gelernt über Beziehungen? Was triggert mich auch? Also was sind so Dinge, die mich nerven? Was finde ich schwierig an anderen Menschen? Oder was sind so Momente im Alltag, wo ich denke, boah, mit dem ist es wirklich schwierig zu arbeiten? Und ist das wirklich so oder was erzählt das auch für eine Geschichte über mich? Also vielleicht mal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin eine Präkrastiniererin. Das heißt, ich mache Dinge immer schon weit vor der Deadline, weil ich immer Angst habe, was wäre, wenn ich scheitere. Das ist so die Perfektionistin in mir. Mein Partner, mit dem ich manchmal Projekte mache, ist ein absoluter Prokrastinierer. Das heißt, der macht alles auf den letzten Drücker. Naja, also, dass wir uns da die Köpfe aneinander hauen, ist jetzt keine Überraschung, weil ich denke so, hä, du musst Gas geben, du musst Gas geben. Und er denkt sich, jetzt chill doch mal, es ist alles okay, ich krieg das schon hin. Und empfindet mein Pushen als Misstrauen. Ich vertraue ihm nicht, dass er seinen Job macht. Und er denkt, mein Pushen ist irgendwie, also wir haben dann automatisch so einen Konflikt, der nicht von uns herrührt, sondern den wir irgendwann gelernt haben. Und diese Momente haben wir die ganze Zeit im Alltag. Wir alle tragen Beziehungswunden in uns. Wir alle haben Beziehungsdynamiken kennengelernt, die besonders gut funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und das taucht heute den ganzen Tag unbewusst wieder auf. So dass manche in unseren Augen vielleicht total überreagieren. Dabei war das in deren Geschichte total sinnvoll, jetzt mit Wut zu reagieren, weil das der einzige Weg war, hörbar zu werden. Das heißt, da alleine erstmal zu fragen, wer bin ich eigentlich und warum in Beziehungen? Was ist mir wichtig in Beziehungen? Und wie trage ich auch zu Beziehungen bei, sodass sie manchmal kippen, weil ich eben zum Beispiel so schnell genervt bin, wenn jemand seinen Job nicht macht. Also was kann ich daran verändern auch, bevor ich am anderen rumdoktor? Und dann braucht es, glaube ich, Führungskräfte, die das gleiche Bewusstsein über sich haben, weil auch die haben natürlich einfach reaktive Muster, die sie häufig nicht kennen. Aber es braucht von der Organisation vor allen Dingen auch Formate, die Beziehung fördern, aber die eben auch diesen Grad an Authentizität einfordern. Also zum Beispiel kann man ganz viel von Hollywood lernen. Ne? Also Firmen wie Netflix, Disney, Pixar. Firmen, die wirklich berühmt dafür sind, nicht nur besonders erfolgreich zu sein mit ihren Projekten, sondern zum Beispiel psychologische Sicherheit als Dreh- und Angelpunkt von allem haben, was sie tun. Und das spürst du eben auch in Meetingformaten. Also zum Beispiel gibt es bei Pixar ein Meetingformat, das nennt sich Brain Food oder Brain Trust heißt es nicht, Brain Food, Brain Trust, was so viel bedeutet wie, hey, du kannst dein Gehirn mitbringen und es gibt das Vertrauen im Raum, dass du es auch benutzen darfst. Und da kommen eine Vielzahl Experten zusammen. Ne? Also ein Director, jemand, der gerade eine Filmidee hat, kommt rein mit seiner Idee und sitzt dann vor 35 Leuten, die diese Idee auseinandernehmen und zwar wild. Also ne, das ist mal Feedback so auf höchster Ebene. Und das funktioniert aber deshalb so gut, weil alle im Raum wissen, dass es dieses Grundvertrauen gibt, dass alles, was wir sagen, gut gemeint ist. Also, dass wir gemeinsam an einer Idee arbeiten, die besser werden muss. Und dass jede Idee am Anfang einfach Mist ist. Sie sagen, early on, every movie sucks. Und das ist die Grundannahme. Also es geht nicht darum, sich profilieren zu müssen, zu beweisen, wie toll wir sind, um mit den perfekten 172 PowerPoint-Slides um die Ecke zu kommen. Es geht darum zu sagen, ich traue mich, eine Idee zu haben und die ist nicht fertig gedacht. Und es ist verletzlich, das von mir zu zeigen. Aber wir haben das Vertrauen im Raum, dass wir daran gemeinsam arbeiten. Und das ist Beziehung. Das hat bestimmte Grundannahmen. Es gibt bestimmte Designmöglichkeiten in Meetings, das herzustellen und zu sagen, es geht hier darum, gemeinsam etwas Großes zu schaffen. Und das ist nicht immer bequem und komfortabel. Das kann auch mal rough werden. Aber wenn wir uns streiten in Häkchen, streiten wir uns über eine Aufgabe und nicht miteinander. Also das ist kein Beziehungskonflikt, sondern ein Aufgabenkonflikt. Und sowas können wir gestalten von oben tatsächlich. Durchs Vorleben zum einen, durch diese Formatschaffung, durch natürlich ganz klassische Trainings auch und durch unglaublich viel Selbstreflexion. Es gibt zum Beispiel Firmen wie Airbnb, die auch mit Spannungen arbeiten. Die sagen, natürlich gibt es Spannungen, natürlich nerven wir uns, natürlich funktionieren Dinge nicht. Das ist einfach per se menschlich, deswegen kommt das auf jeden Fall im Job vor. Und die haben zum Beispiel ein Format, was ich sehr mag, das nennt sich Vomit Elephants und ich überlege gerade, Stinky Fish Vomit Elephants heißt das. Das heißt, sie sprechen über all das, was stinkt, also all das, was alle denken, aber niemand ausspricht. Das sind so die Stinky Fish, über die Elefanten im Raum, also all das, was jedem auch klar ist in dem Moment, aber alle scheuen sich davor zurück, es anzusprechen an Spannungen, Konflikten oder Missverständnissen und eben Vomit, manchmal muss man sich auch auskotzen. Und dafür haben sie ein Format. Und dann findet das da statt und das ist ein sicherer Raum, das zu tun und dann können wir danach einfach weitermachen, anstatt all die Probleme, Spannungen immer unter den großen Teppich zu kehren, was eben viele sehr in Häkchen harmonische Organisationen tun. Na, das heißt, wir können wirklich ganz proaktiv das Ganze integrieren.
Wenn wir dann so offen und ehrlich miteinander sind, welche Rolle spielt es dann, ob wir auch empathisch gegenüber unseren Teammitgliedern und Führungskräften auftreten? Wie wichtig ist Empathie im Job?
Unglaublich wichtig, weil Empathie und sozusagen die Stellschraube ist zu sagen, bewerte ich oder schätze ich Wert? Wir sind unglaublich schnell in der Bewertung. Unser Gehirn ist eine absolute Bewertungsmaschine. Richtig, falsch, gut, böse, hoch, runter, wie auch immer. Schön, hässlich. Also wir machen das die ganze Zeit, weil wir so Informationen filtern und irgendwie Sinn machen von der Welt um uns herum. Aber das machen wir eben auch miteinander. Ne? Und die Idee bei Empathie ist, dass ich nicht sage, warum reagiert ihr jetzt so komisch oder warum versteht ihr das nicht oder jetzt fragt ihr schon wieder so eine blöde Frage, sondern mich auf die andere Seite zu stellen und zu sagen, okay, wenn ich mich in die Schuhe stelle, wenn ich aus der Perspektive auf die Welt gucke, wie kann ich dieses Verhalten verstehbar für mich machen? Das ist so ein bisschen aus der Therapie die Annahme des guten Grundes. Ich gehe davon aus, dass jedes Verhalten erstmal einen guten Grund hat, dass jeder Mensch interessiert ist, sein bestmögliches Verhalten zu zeigen mit den Mitteln, die er oder sie gerade zur Verfügung hat. Und das sind vielleicht andere Reaktionen, als ich zeigen würde, aber vielleicht, weil die Lerngeschichte eine andere ist, die Ressourcen eine andere sind, der Erfahrungshintergrund ein anderer ist oder mir auch einfach Informationen fehlen, warum sie jetzt so reagiert. Und dafür braucht es Empathie. Also alleine die Bereitschaft, mal kurz die Perspektive des anderen einzunehmen und zu versuchen, mich mit der Emotion des anderen zu verbinden. Also manchmal sagen Menschen mir, ja, aber ich kann ja nicht alles erlebt haben. Wie soll ich das denn verstehen? Ich verstehe das nicht. Ich war da halt einfach noch nie in meinem Leben. Sage ich, ja, okay, ich auch nicht. Also wenn ich als Therapeutin alles erlebt hätte haben müssen, was meine PatientInnen erlebt haben, dann würde es mich heute nicht mehr geben. Aber was ich erlebt habe, ist Trauer. Wut, Enttäuschung, Angst, Hoffnung, Neugierde. Ich kenne die Emotion darunter. Und wenn ich mich damit verbinde, dann sprechen wir zumindest schon mal emotional die gleiche Sprache. Und das löst ganz viel aus im Gegenüber.
Das ist ja auch im Coaching so eine schöne Methode, wenn man zum Coachee sagt, gab es denn mal eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich so gefühlt haben, wie die Person, bei der Sie das jetzt gerade beobachten? Und dann ist es immer so eine geile Reaktion, weil die Leute dann so still sind und dann so, ja, gute Frage. Und dann nachdenken und irgendwas kommt immer. Das ist dann genau, wie du sagst, zwar eine komplett andere Situation, aber sie können das Gefühl nachempfinden. Und durch dieses Nachempfinden entsteht plötzlich eine Verbindung zum Gegenüber, den man vorher oder die man vorher kritisiert hatte, nicht verstehen konnte und so weiter. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Methode, um da so auf eine Ebene zu kommen. Denn Empathie ist ja in der Forschung ein Konstrukt, das aus zwei Komponenten besteht. Aus Perspektivenübernahme auf der einen Seite, das ist eine rationale Komponente, und aus der empathischen Sorge auf der anderen Seite, eine emotionale Komponente. Und was sich auch zeigt, ist, dass es gibt ganz einfache Methoden, um Perspektivenübernahme zu steigern. Tatsächlich sind es so Übungen wie, stell dir mal vor, du läufst einen Tag in den Schuhen dieser Person durch die Welt. Stell dir das richtig vor, ne? Du machst mal die Augen zu, fühl dich da rein. Wie sieht dein Morgen aus? Wie stehst du auf, ne? Hat die Person Kinder? Springen da jetzt irgendwie gleich drei Leute rum, die irgendwas von der wollen? Und dann läufst du mal los durch den Tag. Wen triffst du da? Und einfach mal so, das so durchzuspielen im Kopf, selbst wenn man gar nicht alle Informationen hat und alles nicht genau weiß, hilft es unglaublich gut, sich da so zu öffnen. Und es gibt so einen höheren Overlap, das Selbst des anderen und des eigenen Selbst, wodurch man sich besser nachvollziehen kann.
Ja, ich finde das also tolle Übung, ja. Und man weiß es ja auch aus der Neurowissenschaft, ne? Also dass wirklich die gleichen Gehirnareale aktiviert sind wie dem wir gerade zuhören. Also wir sind für Verbindung geschaffen, ne? Für Nähe gebaut. Also das ist einfach, daher kommen wir. Und deswegen ist das so ein wichtiges Tool, um in Verbindung zu bleiben. Ne? Und ich sage eben immer, Empathie ist sich gefühlt fühlen. Also es ist eben mehr als sich nur verstanden fühlen, also kognitiv zu verstehen, wo steht Franzi gerade, sondern zu fühlen, wo du gerade bist. Und von da aus öffnet sich ein ganz anderer Lösungsraum. Ne? Weil wenn ich nur deine Wut bekomme, dann reagiere ich mit Wut zurück. Wenn ich aber verstehe, was ist denn der Ursprung dieser Wut, dann reagiere ich vielleicht mit Mitgefühl. Ne? Und würde statt dich anzuschreien, dich in den Arm nehmen und sagen, hey, wir kriegen das schon hin. Ne? Also plötzlich verändert sich mein Handlungsspielraum, wenn ich wirklich bei dir ankomme. Und wir sehen das eben auch in den Zahlen. Also ne, Organisationen, die empathische Kulturen haben, sind 20% erfolgreicher als die rein kognitiven Kulturen. Und trotzdem ist es immer noch so ein bisschen was, wo Leute denken, das ist so ein bisschen weich, ne? Kumbaya, jetzt fassen wir uns alle an die Hand und fühlen die ganze Zeit miteinander. Es ist so, ja, wir fühlen sowieso, ob wir drüber sprechen oder nicht, es ist total egal. Wir können uns nur entscheiden, wollen wir eine bewusste Emotionskultur designen, fördern oder wollen wir sie passieren lassen? Und dann ist es eben nicht in unserer Hand, welche Emotionen sich sozusagen in der Organisation breit machen und auf welche Art und Weise. Und das ist eben auch ein Aspekt, den ich total gerne in Organisationen trage.
Auf deinem LinkedIn-Account schreibst du auch von einer Studie von Google über die Aufteilung der Redezeit in Teams. Das fand ich sehr interessant. Denn diese Studie zeigt, dass das Verhältnis von Redezeiten in effizienten und gut balancierten Teams ungefähr bei 3:1 liegt. Also wenn man die höchste mit der niedrigsten Redezeit vergleicht. Und du schreibst, dass dieses Verhältnis in den meisten Teams aber zwischen 12:1, in manchen sogar bei 130:1 liegt. Das hat mich sehr überrascht und irgendwie auch frustriert. Was können Führungskräfte, aber auch KollegInnen denn tun, um die Redezeit in ihren Teams auszubalancieren?
Ich glaube, erstmal ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass es auch Meetings gibt, wo das so sein muss. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich einen Keynote-Vortrag halte, dann haben wir wahrscheinlich ein Mitspracherecht von, ich weiß es nicht, eine Airtime von bei mir 240 Beiträgen zu null. Das ist auch okay. Das heißt, es gibt natürlich Meeting-Formate, in denen das intendiert ist, dass wenig Menschen sehr viel Redezeit haben. Aber hier geht es natürlich um diese ganz klassischen Meetings, wo wir gemeinsam denken, weiterentwickeln, uns austauschen, Updates schaffen, was auch immer. Und was ganz wichtig ist, ist erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo stehen wir denn gerade mit unserer Redezeit? Denn häufig sind es die sehr, sehr viel sprechen, denen ist gar nicht bewusst, wie viel Raum sie eigentlich einnehmen. Also manchmal machen wir so Übungen, wo wir Teams Projekte geben, an denen sie arbeiten. Und man nennt das Behavior Analysis. Das ist tatsächlich ein eigenes Verhaltensanalyse-Tool für Teams. Und wir notieren parallel, welche Formen der Beiträge sie machen, wie häufig, wie oft sie unterbrechen und so weiter. Und daraus generiert sich dann zum Beispiel auch die Shared Airtime, also wie viel Redezeit du tatsächlich hattest und wie hochqualitativ diese war. Und Teams sind jedes Mal schockiert, also wirklich beschämt, wie ungleich tatsächlich die Verteilung ist. Und was wir eben machen, ist, dass wir Teams danach fragen, okay, wie würdet ihr das denn einschätzen? Ne? Dann lassen wir sie auf eine Flipchart, so ein Kreisdiagramm malen und dann sollen sie mal aufteilen, wer ungefähr wie viel Prozent der Zeit gesprochen hat. Und alleine aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist zwischen den eher leiseren und den eher lauteren, ist total augenöffnend. Also, dass wir eben nicht das gleiche Bild haben und dass das Bild aber dann nochmal sehr unterschiedlich ist von einem externen, von der externen Perspektive, die ja überhaupt nicht involviert ist in die Beziehungsdynamiken darunter, die Machtgefälle nicht kennen, die ne, einfach noch gar nicht voreingenommen ist. Und diese Übung mal zu machen, ist super spannend, um erstmal festzustellen, ist das bei uns so? Und dann gemeinsam zu fragen, warum denn? Also woran liegt das? Vielleicht haben wir zum Beispiel jemanden im Team, die braucht einfach mehr Zeit zu denken, bevor sie spricht. Aber dann ist der Raum schon gefüllt mit ganz viel Sprache, weil es eben Menschen gibt, die sehr schnell sind und sehr, ne, also auch sehr impulsiv vielleicht Dinge teilen. Und dann zu fragen, wie können wir das verändern? Und dann gibt es ganz kleine Maßnahmen. Also von einem Moderator, einer Moderatorin, die wir bestimmen können, was sowieso hilfreich ist, um Meetings ein bisschen effektiver zu machen, die einfach einen Blick darauf hält, wer hat schon gesprochen, wie viel, wen muss ich einladen, wir nennen das to bring in and to shut out, also manchmal Menschen auch zu unterbrechen liebevoll und zu sagen, hey, ich weiß, das ist gerade wichtig, ne, aber wir haben jetzt Emma lange nicht gehört, ich würde gerne wissen, ne, was sind denn deine Gedanken dazu? Oder auch einfach stille Verfahren zu haben, also Brainwriting, dass jeder schreibt und auch nicht jeder selbst vortragen muss, sondern dass ja auch vielleicht der Moderator das vorträgt. Also Wege zu finden, wie können Menschen indirekt teilnehmen, ohne immer laut sprechen zu müssen. Aber eben auch dann daran zu arbeiten, was sind vielleicht die zugrunde liegenden Dynamiken, die wir aufbrechen müssen. Also in vielen Teams ist es so, dass zum Beispiel die Führungskraft das erste und das letzte Wort hat. Dazwischen passiert zwar ein bisschen was, aber alle warten immer, okay, was sagt denn die Führungskraft? Ne, was zum Beispiel dafür spricht, dass das Team vielleicht auch nicht so psychologisch sicher ist. Dann müsste man mit der Führungskraft arbeiten, loszulassen, dem Team zu vertrauen, denen den Raum zu geben, wirklich teilzuhaben und ihren Kopf nutzen zu dürfen, apropos Brain Trust, und sich einzubringen. Oder auch mit den Leisesten zu sprechen und zu sagen, was brauchst du, um lauter zu werden? Und willst du das überhaupt? Ne, weil manchmal wollen die das ja auch gar nicht. Aber zu fragen, was ist ein Meeting-Gefüge, wo du deine bestmögliche Arbeit machen kannst? Und zum Beispiel, wenn, ne, ich arbeite häufig mit Coaches, die ADHS haben oder eine autistische Spektrumstörung und die am liebsten asynchrone Meetings haben oder, ne, vorher wissen, sich vorbereiten können, um dann teilzuhaben. Und solche Aspekte müssen wir aber voneinander wissen, damit wir nicht immer drüber ömmeln, ne, wie so Bulldozer und sagen, ja, der sagt halt nichts, ist ja sein Problem. und eben auch die leisen Stimmen wertzuschätzen. Also es gibt ganz viele Maßnahmen und das hängt aber so ein bisschen daran, was ist denn der Grund dafür, dass das so wenig balanciert ist? Und zieht sich das durch verschiedene thematische Meetings oder gibt es da auch Unterschiede?
Du hast jetzt schon öfter von psychologischer Sicherheit gesprochen. Ist psychologische Sicherheit, dass ich als Mitarbeiterin das Gefühl habe, ich kann all meine Gedanken äußern und ich werde nicht dafür verurteilt. Es wird akzeptiert, dass egal was ich tue, dass ich irgendwie Rückhalt habe von meinem Chef, meinem Team, oder ist es noch mehr?
Also es hat so unterschiedliche Facetten. Also das eine ist, dass wir zwischenmenschlich Risiken eingehen dürfen. Und dazu zählt, mich verletzlich zu zeigen. Also sowohl persönlich verletzlich zu zeigen mit meinem emotionalen Erleben, mit meiner Geschichte, mit dem, was ich teilen möchte, aber auch mich verletzlich zu zeigen, zum Beispiel mit Ideen. Ich sage immer, Ideen sind sehr fragil und häufig sehr persönlich. Also dass auch ich das auch teilen darf, genauso wie meine Fehler, auch etwas, was wir ja vermeiden, normalerweise zu teilen. Das heißt, Verletzlichkeit hat einen ganz, ganz großen Aspekt und damit geht eben immer auch ein zwischenmenschliches Risiko einher. Wir haben aber auch die Facette, von der du gerade gesprochen hast, nämlich ich darf zum Beispiel offen kritisieren. Ich darf den Status quo herausfordern, auch wenn ich damit Leuten auf die Füße trete, die eben zum Beispiel in Machtpositionen sind oder vom Status quo profitieren. Also wir sprechen von sogenannter Challenger Safety, ne? Also ich darf herausfordern, was so das höchste Maß der psychologischen Sicherheit ist. Es gibt aber auch Facetten wie, ich darf lernen. Das heißt, ich darf nicht wissen. Ich darf Lücken haben. Ich darf um Hilfe fragen. Ich darf sagen, oh, ich habe meine Meinung geändert. Das heißt, ich darf falsch liegen und das offen machen. Und dazu gehört eben auch, teilzuhaben. Also Contributor Safety bedeutet so viel wie, ich habe einen eigenen Entscheidungsraum. Ich bekomme Projekte, habe die Autonomie dafür, darf das umsetzen und Verantwortung übernehmen. Auch das ist ein Teil von psychologischer Sicherheit. Das heißt, es hat ganz unterschiedliche Komponenten, die aber eigentlich immer sagen, so wie du kommst, bist du erstmal wertvoll und gut. Und das, was du beizutragen hast, hilft uns im Zweifel weiter, eine bessere Lösung zu bekommen, zu einer besseren Lösung zu kommen. Es bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt einen Freifahrtschein habe und alles falsch machen soll plötzlich und ein Arsch werden soll und alle sagen, juhu, toll, du bist aber hier so sicher, das ist kein Problem. Also psychologische Sicherheit bedeutet auch, andere vor Aggressionen und toxischen Verhaltensweisen zu schützen. Ne, auch das ist natürlich Teil, dass ich das ansprechen darf, dass ich ein Allyship bilden darf, ne, für zum Beispiel marginalisierte Gruppen, dass ich sagen kann, so können wir das nicht machen. Ne? Also auch das gehört dazu, eben da wieder kritisch herauszufordern, wenn es Machtgefälle gibt. Also es hat unglaublich viele Facetten, die aber im Prinzip sagen, Vertrauen findet zwischen dir und mir statt und psychologische Sicherheit ist eben das Vertrauen in der Gruppe, dass ich sein darf.
Sollten wir denn dann im Job offen über unsere psychischen Erkrankungen sprechen?
Das kann man nicht generalistisch beantworten, weil in den meisten Fällen würde ich sagen nein, weil es eben nicht sicher ist. Wir haben immer noch immense Fälle von Diskriminierung. Das kann ganz subtile Diskriminierung sein, wie jemand bricht das Gespräch ab, rollt mit den Augen oder ich bekomme danach eben nicht mehr das High-Stake-Projekt, weil derjenige denkt, ich kann das nicht schultern, ich bin eh schon überladen, ne? Oder ich bin nicht rational genug, um irgendwie den bestmöglichen Job zu machen. Kann sein, dass ich in meiner Beförderung begrenzt werde oder sogar gekündigt werde. Auch das habe ich alles schon erlebt. In solchen Fällen auf gar keinen Fall teilen. Müssen wir auch nicht. Ne? Also rein rechtlich darf uns niemand danach fragen, ob wir erkrankt sind und wenn ja, welche Erkrankung wir haben. Außer wir fordern Anpassungen ein. Ne? Also wir brauchen irgendwie bestimmte Maßnahmen im Job, die uns das Leben leichter machen. Dann müssen wir zumindest sagen, hey, da ist was los. Aber dann müssen wir nicht konkret sagen, was das ist. Das heißt, das ist wirklich was, was jeder für sich evaluieren muss. Und da gibt es auch eine tolle Webseite, ich glaube www.sagichs.de, wo man so einen ganz sehr umfangreichen Test machen kann und die Webseite dann so ein bisschen Empfehlung gibt, ob es der richtige Moment ist, wenn ja, wie, mit wem man sprechen sollte. Also da gibt es ganz unterschiedliche Facetten. Denn das offen zu legen, kommt natürlich auch darauf an, mit wem denn. Also ich muss das ja nicht der gesamten Organisation sagen. Vielleicht reicht es erstmal, mit einer vertrauten Kollegin zu sprechen oder mit der Führungskraft oder mit HR. Je nachdem, was ich brauche, was ich mir davon erhoffe. Genau, es ist ein ganz wichtiger Evaluationsprozess. Ich hoffe, dass wir irgendwann offener darüber sprechen können, weil es einfach in allen Teams stattfindet. Nur meistens geheim und unsichtbar und es uns menschlich auch näher bringen würde und eben diesen Erklärungsraum auch nochmal größer machen würde.
Es ist ja auch so, dass vor allem ein großer Teil des Top-Managements in Organisationen unter psychischen Erkrankungen leidet. Woran liegt denn das und wie können wir lernen, mit Druck und hohen Erwartungen umzugehen?
Ja, klar, Führungskräfte sind auch Menschen, ne? Und wenn wir sagen, hey, irgendwie zwischen 20% und 30% von uns sind im Moment in irgendwie irgendeiner Form von besonderer mentaler Belastung, und zwar wirklich diagnostischer Belastung, dann gehören dazu natürlich auch die CEOs dieser Welt und auch die Führungskräfte dieser Welt. Also erstmal, klar, Komponente Mensch. Zweitens ist es natürlich so, dass häufig Menschen, die sehr erfolgreich sind, auch eine ganz bestimmte Biografie mitbringen, also warum der Job so viel Bedeutung hat, warum Leistung so wichtig geworden ist und für was das eigentlich eine Bewältigung auch ist vielleicht, ne? Ein Bedürfnis, was als Kind zum Beispiel nicht erfüllt wurde. Das heißt, wenn wir verstehen, dass eben diese High Performance oft auch manchmal eine ganz tragische Geschichte in sich trägt, macht es total Sinn, dass wir irgendwann vielleicht in eine diagnosewürdige Erkrankung fallen, kippen, wie auch immer. Ne, weil wir unsere Grenzen nicht mehr halten können. Ich glaube, wie du sagst, der Grund kann zum einen natürlich in der Arbeit liegen, also dass die Form von Überforderung, Überlastung, zu wenig Unterstützung, dann so diese inneren Antreiber, die mir sagen, du bist nicht gut genug, du musst noch mehr leisten, der eigene Perfektionismus, ne, also diese Grundannahmen, die uns das Leben wirklich schwer machen können und auch zu Leistungsabfall irgendwann führen, wenn wir nicht mehr können und zu lange über unsere Grenzen gehen. Es kann aber natürlich auch externe Faktoren sein, wie eine toxische Unternehmenskultur, immenser Druck, der auf uns lastet, der unrealistisch ist, also unrealistische Deadlines, extrem unrealistische Workloads und wir uns aber nicht abgrenzen können davon, dann eben die zwischenmenschliche Komponente. Also es gibt viele Gründe, warum wir erkranken können aus Basis der Arbeit, aber häufig tragen wir natürlich schon Lebensgeschichten in uns, die das vorformen. Genau, und bei Führungskräften ja die Frage, wie gehe ich mit dem Druck um? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Teams eine Form von Puls nehmen, also regelmäßig einen Kapazitätscheck machen. Wie belastet bin ich eigentlich? Wie vollgeladen sind meine Schultern? Und zwar nicht nur rein theoretisch laut des Projektmanagement-Tools, sondern auch im Erleben. Weil manchmal, ne, kann uns ein Kunde extrem mitnehmen, den nehmen wir sozusagen mit nach Hause, weil der extrem fordernd ist oder extrem kritisch oder, ne, extrem unfair auch, also immer zu fragen, wo steht ihr eigentlich gerade, und dementsprechend umzuverteilen, das ist ganz, ganz wichtig. Und Führungskräfte sind halt leider häufig in dieser Centrist-Position. Das heißt, die müssen nach oben den Druck sozusagen abfedern fürs Team, ne, und gleichzeitig ihre Ziele erreichen. Das heißt, häufig, was für Führungskräfte schwierig ist, ist zu sagen, okay, wo gehöre ich denn eigentlich dazu? Also apropos Belonging, irgendwie, ne, schwimme ich hier so dazwischen. Ich bin nicht Teil vom Top-Management. Ich habe weder die strategische Macht noch, ne, die Beziehung zu denjenigen, weil die sind so weit weg von mir. Noch bin ich jetzt befreundet mit meinem Team, weil das sollte ich vielleicht nicht. Ich brauche ja irgendwie diese neutrale Rolle. Das heißt, häufig entstehen da so Momente von Isolation oder Einsamkeit, und eben das ständige Troubleshooting und das ständige Sprachrohr sein für Nachrichten, die ich vielleicht gar nicht übermitteln wollen würde. Ne? Also häufig habe ich Führungskräfte auch in Coachings, die sagen, hey, jetzt hat die Organisation wieder irgendeinen Change entschieden. Ich weiß ganz genau, was das mit meinem Team macht. Ich kann das überhaupt nicht unterschreiben, muss das jetzt aber motiviert an mein Team tragen und sagen, hey, total cool, los geht's, Ärmel hoch. Ne? So, und tschakka, und können das eigentlich mit ihren eigenen Werten gar nicht übereinbringen. Ne, das heißt, dass wir manchmal dann auch unauthentisch agieren müssen, was uns eben auch ganz viel Energie kostet. Also das heißt, es gibt ganz viele Facetten. Und da braucht man ein gutes Unterstützungsnetzwerk, sowohl innerhalb der Organisation als auch extern. Also sich da ein strategisches Netzwerk zu haben, ein innovatives Netzwerk, ein supportives Netzwerk. Also zu sagen, ich brauche Menschen, die mich beraten können, die mir unter die Arme greifen können, weil ich kann nicht alle Antworten haben. Und am besten einen Coach, wenn es geht, oder ne, eine therapeutische Unterstützung, um eben diese Paradoxien irgendwie gut halten zu können. Und es braucht natürlich ganz klare Fähigkeit, sich abzugrenzen. Also ich kann so viel geben, aber ich kann es eben auch nicht alleine entscheiden, alleine umsetzen, und diese Verantwortung dann auch wieder ein Stück weit von sich zu weisen. Ne? Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, was mir dabei geholfen hat, mich besser abzugrenzen gegenüber meinem Job und gegenüber Stress und Druck, war eigentlich, dass ich Mutter geworden bin. Also Kinder zu haben und plötzlich einen Job mit einer Familie vereinbaren zu müssen und nicht mehr die Option zu haben, ohne Ende bis 23 Uhr abends zu arbeiten, wenn ich das möchte, die zwingt einen einfach dazu, Prioritäten zu setzen und sich besser zu strukturieren. Ich möchte gern mit dir, weil du ja auch eine relativ junge Mutter bist, über das Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie sprechen und was das mit unserer mentalen Gesundheit zu tun hat. Wie ist es denn heute in den Organisationen? Ist dein Gefühl, dass es eine echte Flexibilität für Eltern gibt?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass zumindest das Gespräch darüber, dass wir andere Flexibilitätsmodelle brauchen, immer lauter wird. Ne? Dass wir deutlich mehr Gleichheit einfordern, Chancengleichheit einfordern, dass es immer mehr Stimmen gibt, die über Teilzeit sprechen, gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel, dass uns klar ist, hey, Frauen und auch Mütter vor allen Dingen sind eine Riesenressource, um, ne, diesem Fachkräftemangel zu begegnen. Und dafür braucht es aber einfach andere Ideen, wie Arbeit auch funktionieren kann, dass es eben nicht nur an der Zeit bemessen wird, ne, und nicht vom klassischen 9-to-5, sondern dass es eben andere Wege gibt, diese Expertise und diese Kräfte sozusagen in die Organisation zu ziehen. Also ich glaube, Organisationen schon alleine aufgrund des Marktdruckes und dieses Veränderungsdruckes müssen agieren und tun das auch, aber manche noch sträuben sich noch ein bisschen. Genau, also ich glaube, dass das Bewusstsein steigt, aber die Umsetzung fehlt an den meisten Stellen komplett. Ne? Also wir haben schon noch häufig das alte Modell, und wenn ich aus der Elternzeit zurückkomme, dass meine Stelle weg ist, ne, oder ich zumindest keine Beförderung mehr bekomme, dass man sagt, hey, ja, die ist ja jetzt Mutti, ne? Also war schön mit dir, aber jetzt viel mehr erwarte ich jetzt auch nicht mehr von dir, weil du bist ja eh nur bis 14 Uhr da. Also dass es so Bewertungen gibt, die wir einfach über Jahrzehnte gelernt haben und, glaube ich, auch nicht so schnell abschütteln können. Aber es ist ganz, ganz essentiell, dass wir das tun. Aber ich kenne immer mehr Frauen, zumindest in meinem Wirkungskreis, die das ganz klasse umsetzen und auch rabiat einfordern. Ne? Also es ist natürlich auch, dass wir für uns selbst dann auch eine Stimme sein müssen und sagen, hey, ich möchte das, ich möchte Kind und Karriere, wie kriegen wir das hin? So, ne? Und ich sehe es eben nicht ein, jetzt begrenzt zu werden von diesem System, sondern ich schaffe mir ein Arbeitsumfeld, in dem das geht. Aber meines Erachtens ist es eben nicht nur individuelle Verantwortung, sondern das System muss das eben auch mitgehen und erlauben und fördern, weil sie ganz viel davon haben. Ja, also das ist Work in Progress, würde ich sagen, und noch eher in den Kinderschuhen.
Ich finde, es kommt halt auch total drauf an, was macht der Rest des Unternehmens. Also wenn du in einem Unternehmen arbeitest, in dem die Kultur so ist, habe ich selber erlebt, in einem schwedischen Unternehmen, es gibt nur Meetings bis 16 Uhr und danach macht niemand mehr ein Meeting. Da hat keiner ein Thema, der sein Kind um 16 Uhr aus der Kita abholen muss, denn der kommt nie in einen Terminkonflikt. Alles findet vorher statt. Du musst dich weder erklären, noch musst du den Kalender umständlich blocken, noch musst du irgendwie dich rechtfertigen dafür, dass du irgendwie den Call nebenbei machst beziehungsweise gar nicht machen kannst. Das ist ein Riesenfaktor, finde ich. Und darüber hinaus geht es für mich total stark darum, ob du Role Models hast in Unternehmen. Also wenn es Führungskräfte im Top-Management gibt, die selber Eltern sind und das nach außen hin leben, dass sie Arbeit und Familie flexibel miteinander vereinen, heißt, genau wie du sagst, es gibt nicht ein klassisches 9-to-5, sondern es gibt vielleicht ein 9-to-3 und am Abend schaue ich nochmal in die Mails und bin auch ansprechbar, wenn irgendwas ist, aber nachmittags bin ich mit meinen Kindern zusammen, dann trauen sich auch alle anderen viel mehr, das umzusetzen und zu tun. Und daran mangelt es eigentlich, finde ich. Es gibt wenig Frauen in Führungspositionen, die... Und es sind einfach häufig immer noch die Frauen, die die Kinder nachmittags abholen. Es ist leider so. Es ist genauso, wie es immer noch die Frauen sind, die vornehmlich 12 Monate Elternzeit machen, weil die Väter die obligatorischen 2 machen und es nicht umgekehrt ist. So. Und es braucht einfach Frauen in hohen Positionen, die sich trauen, das durchzuziehen und die aber auch den Rückhalt im Unternehmen haben, um das durchziehen zu können.
Unbedingt. Und auch zu Hause, ne? Also auch da, also du brauchst den Rückhalt von zu Hause, dass du das darfst. Also, dass es nicht kritisch beäugt wird, ne? Und du die Rabenmutter bist, weil du plötzlich nach 6 Monaten wieder arbeiten willst oder trotzdem in eine Senior Leadership Rolle willst, ne? Also so, du bist doch jetzt Mutter, ist doch dein volles Glück. Nein, vielleicht ja, aber nicht nur, ne? So, es gibt noch andere Facetten an mir. Und wie du sagst, Vorbilder braucht es unbedingt. Also wie du, also auch das, die Diskussion habe ich ganz oft, wenn es um Trainings geht, ne? Ganz oft fragen Kunden Ganztagesworkshops an und klar biete ich die an, aber die Frage ist immer, können dann alle teilnehmen? Oder muss die Hälfte nach der Hälfte der Zeit eigentlich weg? Wollen wir da nicht lieber 2 halbe Tage machen, sodass alle dabei sind? Ne? Also auch zu fragen, wie ist es denn mit der Zugänglichkeit von Wissen, von ne, Beförderung, von Meetings, wie du sagst? Und muss ich mich immer erklären und entschuldigen und das Gefühl haben, ich bin jetzt hier die Extrawurst, die jetzt mal wieder ein anderes System braucht? Oder können wir nicht ein System bauen, was eigentlich für alle besser ist? Weil niemand hat noch einen klaren Kopf bei einem Meeting um 18 Uhr. Ne? Vielleicht so. Vielleicht ist es für alle besser. Also super, super wichtig. Und eben auch neue Modelle zu schaffen, also wie Jobsharing-Modelle, auch in sehr, sehr hohen Leadership-Positionen. Ne? Warum muss denn eine CEO-Rolle alleine gehalten werden? Warum können das nicht 2 Menschen tun, die sowieso dann gemeinsam einen besseren Job machen und vielleicht noch Zeit haben, eben auch Mensch zu sein und nicht nur Mitarbeitender, ne? Oder Arbeitskraft? Also ich glaube, das würde uns allen gut tun, nicht nur uns Frauen. Und da braucht es einfach neue Ideen auch, wie Arbeit anders funktionieren kann. Weil Vereinbarkeit ist utopisch schwer. Also ne, das ist auch nicht ein System, was ich einmal gieße und dann machen wir das die nächsten 18 Jahre so, bis das Kind aussieht, sondern auch da gibt es immer wieder Veränderungen in den Bedürfnissen, in den eigenen Bedürfnissen, in den Herausforderungen in der Familie, im Job. Und das ist ein dynamisches Modell, was wir auch immer wieder besprechen müssen, ohne Scham und ohne ne, das Gefühl von Bewertung.
Ja, und dafür braucht es vor allem Akzeptanz. Akzeptanz verschiedener Lebensmodelle, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und alle in Ordnung sind. Ob Eltern sich dafür entscheiden, komplett beim Kind zu bleiben, nicht mehr zu arbeiten, ob sie Teilzeit machen, ob sie nach 1 Monat zurück in den Job gehen oder nach 3 Jahren, ob sie 18 Stunden am Tag arbeiten, weil der Partner die ganze Zeit mit dem Kind zusammen ist. So, alles ist in Ordnung, solange es für mich selbst und für meine Familie, meinen Partner und mein Kind passt. Und ich glaube, so diese Akzeptanz zu fördern, ist zentral.
Ja, also ne, mit Scham ist niemandem geholfen. Und ich glaube, wir alle können eine gute Entscheidung für unser Leben treffen. Und die sollte natürlich bewusst sein und reflektiert sein und nicht einfach alte Muster kopieren, weil das das Einzige ist, was ich kenne. Aber wenn das dein Lebensweg ist, ist es dein Lebensweg. Und ich feiere dich dafür, dass du den gefunden hast, ne, statt zu sagen, das sind ja so klassische Themen, wie du arbeitest noch, musst du nicht bei deinem Kind sein oder wie du arbeitest noch nicht, musst du nicht mal langsam wieder ran, also egal wie man es macht, macht man es falsch und deswegen denke ich immer, okay, dann machst du halt so falsch, wie es für dich am besten ist.
Du hast auf deinem LinkedIn-Profil auch mal geschrieben, was uns Frauen zurückhält, sind nicht die fehlenden Fähigkeiten, sondern die fehlenden Möglichkeiten. Was meinst du damit und wie können wir das ändern?
Ich glaube, es gibt unglaublich viel Expertise, Skills, Soft Skills, Hard Skills, extrem gut ausgebildete und super wache, tolle Frauen. Das ist nicht, daran mangelt es nicht. Sondern es mangelt daran, dass Menschen uns die Türen öffnen. Häufig ist es so, dass Frauen extrem viel Mentorship bekommen, also Programme, Female Leadership Programme, Female Mentor Programme und so weiter und so weiter. Also wir sollen irgendwie lernen, wie wir sichtbarer werden, wie wir lauter werden, wie wir selbstbewusster werden, wie wir nach mehr Gehalt fordern, bla bla bla. Ja, das können wir alles lernen und trotzdem braucht es auf der anderen Seite jemand, der uns zuhört und der das anerkennt und der Türen öffnet, der anhält auf seinem Weg und sagt, ich sehe da eine Kompetenz, ein Talent, das möchte ich fördern, also sogenanntes Sponsorship. Und unseren Namen erwähnt, wenn wir nicht dabei sind, in Räumen, die wichtig sind, uns vernetzt, uns Möglichkeiten eröffnet. Organisationen sagen eben häufig, hey, ja, die wollen ja nicht oder es bewirbt sich halt keiner. Und die Frage ist, naja, aber haben wir denn gecheckt, ob wir tatsächlich alles anbieten und kommunizieren, was Frauen den Job für attraktiv, ne, irgendwie, also so, dass sie den attraktiv wahrnehmen. Und häufig ist das eben nicht der Fall, weil wir noch das alte Modell nutzen und uns wundern, dass Frauen sagen, ja, aber unter dem Modell kann ich nicht arbeiten. Deswegen bewerbe ich mich gar nicht erst. Das heißt, wir brauchen SponsorInnen, gerade in den höheren Rängen. Das können Frauen sein und vor allen Dingen natürlich auch Männer. Und wir brauchen, ja, natürlich auch die Unterstützung von Frauen für Frauen, glaube ich, weil auch da gibt es natürlich immer, also es gibt ganz viele Studien dazu, dass auch wir selber eine Bias haben und Frauen häufiger als weniger kompetent wahrnehmen, ne, oder mit mehr Herausforderungen oder mehr Gepäck wahrnehmen. Und auch das muss sich verändern. Und da kommt wieder die Frage nach Vorbildern. Das heißt, ja, wir brauchen mehr Frauen für Frauen, aber wir brauchen auch mehr Männer für Frauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, dass es eben über das Mentorship hinausgeht und wir Möglichkeiten bekommen. Und statt sozusagen zu sagen, ja, es haben sich nur Männer beworben, dann zu sagen, okay, wie erreichen wir Frauen? Dann müssen wir unsere Stellenanzeige verändern. Dann müssen wir in unsere Netzwerke gehen. Dann müssen wir den Funnel an Talenten verändern. Dann liegt es auch irgendwie an uns, was wir für ein Bild nach außen tragen, dass wir unattraktiv sind. Ja.
Zum Schluss möchte ich noch gern von dir wissen, was sind deine Ideen für eine gesunde Arbeitswelt der Zukunft? Wenn du dir eine ideale Arbeitswelt, eine gesunde Arbeitswelt malen dürftest, wie würde die aussehen?
Oh, wow. Wie würde die aussehen? Also, ich hätte gerne Organisationen, die Gesundheit im Alltag spürbar leben. Das heißt, die nicht nur ein Sammelsurium an kleinen Initiativen haben, sondern eine klare Strategie, die sich durch alle Aspekte zieht, in denen Menschlichkeit im Zentrum steht, wo deutlich ist, okay, wir können nicht mehr nur über Wertschöpfung nachdenken, sondern wir müssen, ne, und dann die Menschen da irgendwie reinquetschen, wie wir in die höchste Wertschöpfung kommen, sondern wir müssen das System umdrehen. Also was sind die Bedürfnisse der Menschen, mit denen wir arbeiten und was für eine Struktur brauchen die, um ihren bestmöglichen Job zu machen. Also es umzukehren, ne? Weg von, das ist die Organisation, bitte quetsch dich rein, hinzu, das bist du und wir bauen eine Organisation, die dazu passt. Ich glaube, dann würde automatisch Gesundheit entstehen und das Ganze partizipativ zu machen. Die Menschen wissen, was sie brauchen. Wir können nicht alle Antworten haben, das brauchen wir auch nicht. Und das gemeinsam zu designen, wie sehen für uns gesunde Beziehungen aus? Wie sehen für uns gesunde Projekte aus? Wie sieht für uns Impact aus? Wie sieht für uns Sinn aus? Und wie schaffen wir das, in die Zukunft zu steuern? Denn ich finde, Organisationen haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Sie prägen unsere Welt immens, deutlich mehr als, ne, die Politik, deutlich mehr als Religion, deutlich mehr als andere große Facetten unserer Gesellschaft. Und die Verantwortung sollten wir übernehmen und positiv gestalten.
Vielen Dank, liebe Nora, für das sehr interessante Gespräch.
Ja, danke dir auch für die coolen Studien. Super spannend.